Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Christoph Heinemann, guten Abend. Der Bundeskanzler hat heute folgende Entscheidung bekannt gegeben.
Die Lage ist heute eine grundlegend andere. Und deshalb müssen wir angesichts der jüngsten Entwicklung diese Lage auch neu bewerten. Übrigens auch im Hinblick auf Nord Stream 2. Ich habe das Bundeswirtschaftsministerium heute gebeten, den bestehenden Bericht zur Analyse der Versorgungssicherheit bei der Bundesnetzagentur zurückzuziehen. Das klingt zwar technisch, ist aber der nötige verwaltungsrechtliche Schritt, damit jetzt keine Zertifizierung der Pipeline erfolgen kann. Und ohne diese Zertifizierung kann Nord Stream 2 ja nicht in Betrieb gehen.
Frage an unsere Russland- und Osteuropa-Expertin Sabine Adler. Olaf Scholz stoppt Nord Stream 2 vorläufig. Wie scharf ist dieses Schwert?
Also es ist die einzig richtige und auch eine wichtige Entscheidung an diesem Tag, aber es wird möglicherweise nicht ausreichen, denn was wir hören aus russischer Seite ist, dass zum Beispiel der Militärexperte, ein kremlkritischer Militärexperte, Pavel Felgengauer, prophezeit, dass dies erst der Anfang einer großen Aktion gegen die Ukraine ist. Er rechnet damit, und das ist ein Mann, der wirklich ernst zu nehmen ist, er rechnet damit, dass es eine große Operation in den nächsten 6 Monaten geben wird, dass nicht nur die halbe, sondern sogar die ganze Ukraine besetzt werden könnte. Das heißt also, das, was wir heute erleben, ist ein Anfang. Nord Stream 2 zu stoppen ist richtig, aber wir müssen auch bedenken, dass die Erdöl- und Erdgaskäufe im Westen diese russische Politik, die militärische Aufrüstung, immer auch mitfinanziert haben.
Sabine Adler begleitet uns in dieser Sendung bis 19 Uhr. Wir berichten ausführlich über die Russland- oder Putin-Krise. Deshalb entfällt heute ausnahmsweise unser Hintergrund. Und gleich noch ein Hinweis, ab 20.30 Uhr unser Twitter-Space mit weiteren Russland-Expertinnen und Experten und Kolleginnen und Kollegen unseres Hauptstadtstudios. Was bisher geschah? Gestern versammelten sich lauter Männer, die allerdings nichts zu sagen hatten, in einem großen Saal in Moskau. Dann stand die Entscheidung fest. Wladimir Putin erkennt die prorussischen sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk in der Ostukraine als unabhängig an und unterzeichnete ein Abkommen zur Unterstützung der dortigen Milizen. Nach Völkerrecht ist und bleibt diese Region ukrainisches Staatsgebiet. Allerdings zeigt die Erfahrung mit der Krim, dass das Völkerrecht in der russischen Führung über keine Fürsprecher verfügt. Heute kündigte das Außenministerium an, im Moment sei keine Entsendung von Soldaten in die Ostukraine geplant. Beruhigend wirkt das nicht mit Blick auf die russischen Heerscharen, die hinter der Grenze bereitstehen. Florian Kellermann berichtet.
Die russische Staatsduma ratifizierte am Nachmittag die Verträge, die Präsident Wladimir Putin am Vortag mit den sogenannten Volksrepubliken in Donetsk und Luhansk geschlossen hatte. In ihnen sichert Russland finanziellen und militärischen Beistand zu. Die Abgeordneten quittierten ihren Beschluss mit stehenden Ovationen. Der Vorsitzende des Außenausschusses, Leonid Slutsky, sagte: Heute ist ein historischer Tag und er erinnert an einen ähnlichen Tag vor 7 Jahren, als sich auch Veränderungen auf der politischen Weltkarte ergeben haben und die Halbinsel Krim und die Stadt Sevastopol in die Russische Föderation zurückgekehrt sind. Heute sind auf dieser Landkarte für immer 2 neue unabhängige Staaten aufgetaucht. Die Entscheidung des russischen Präsidenten war klug, rechtzeitig und die einzig richtige. Die schrittweise Annexion der Halbinsel Krim, die Slutsky ansprach, fand 2014, also vor 8 Jahren, statt. Bewohner von Donetsk hatten bereits in der Nacht Kolonnen mit russischen Panzern und gepanzerten Fahrzeugen in der Stadt beobachtet, die sich auf die sogenannte Kontaktlinie zubewegten. Diese Linie trennt den Teil des Donetsk-Becken, der von sogenannten Separatisten kontrolliert wird, vom Rest der Ukraine ab. Der russische Vize-Außenminister Andrei Rudenko sagte vor den Duma-Abgeordneten, die Einrichtung russischer Militärbasen in der Ostukraine sei derzeit noch nicht geplant, aber die Verträge sehen vor, dass unsere Staaten in der Außenpolitik zusammenarbeiten und auch bei der Verteidigung der Souveränität und des Staatsgebiets. Dazu gehören militärische Hilfe und das Recht, militärische Infrastruktur und Militärbasen aufzubauen, auszubauen und zu nutzen. Am späten Nachmittag kam der russische Föderationsrat der Bitte des Kreml nach russische Truppen in die sogenannten Volksrepubliken und damit auch im Ausland einsetzen zu dürfen. Weiterhin unklar ist, in welchen Grenzen Russland die sogenannten Volksrepubliken anerkennt. Die Separatisten erheben Anspruch auf die ukrainischen Regierungsbezirke Donetsk und Luhansk. Sie kontrollieren aber nur etwa ein Drittel von deren Fläche. Die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, sagte gegenüber dem Fernsehsender Dozhd:
Sehen Sie sich nur an, wie viele Staaten es gibt, auch solche, die den Vereinten Nationen angehören, die ihre Grenzfragen mit anderen souveränen Staaten noch nicht geregelt haben. Das ist eine Frage, die in der Zukunft geklärt werden wird.
Beobachter halten diese Frage deshalb für wichtig, weil die sogenannten Volksrepubliken nun mit Hilfe Russlands dazu übergehen könnten, die verbliebenen Gebiete der Bezirke Donetsk und Luhansk militärisch zu erobern. Zumal die Stadt Mariupol mit ihrem Hafen am Asowschen Meer, die sich unter ukrainischer Kontrolle befindet, wichtig für die Wirtschaft des Donetsk-Beckens ist. Der Kreml reagierte indes auf die Ankündigung von Bundeskanzler Olaf Scholz, wegen der Eskalation in der Ostukraine den Zertifizierungsprozess für die deutsch-russische Gaspipeline Nord Stream 2 auszusetzen. Diese Entscheidung sei falsch, da es sich bei der Pipeline um ein rein wirtschaftliches Projekt handle, erklärte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medvedev drohte indes via Twitter, dass der Gaspreis in Deutschland wegen der Entscheidung noch deutlich steigen werde.
Unser Russland-Korrespondent Florian Kellermann. Sabine Adler, Wladimir Putin hat seine Entscheidung, eine Anerkennung der von Rebellen besetzten Gebiete, in einer langen Rede begründet. Wie genau?
Also Putin hat gestern ja über eine Stunde geredet und er hat sich gewendet an die Russische Föderation, hat aber gleich zu Anfang verwiesen, dass ja die Ukraine nicht nur ein Nachbarland sei, sondern dort auch Verwandte und enge Familienmitglieder wohnen würden. Aber das, was er dann gesagt hat, das war nicht eben ein freundlicher Gruß, sondern das war tatsächlich wirklich eine Kriegserklärung. Er hat diese Rede genutzt, um sein Verständnis von Geschichte darzustellen. Und das ist wichtig, dass wir das wissen. Denn Putins Darstellung besagt, dass die Bolschewiken um den Revolutionsführer Lenin die Ukraine erst geschaffen hätten. Und das ist natürlich ganz klar eine Geschichtsfälschung, denn es waren etliche Zaren, die immer schon gegen das Ukrainische vorgegangen sind. Ukrainisch zu sprechen, zu unterrichten, das hat unter anderem schon Alexander der Erste 1804 verboten, denn er hat gesagt, Ukrainisch sei keine Sprache, sondern nur ein Dialekt. Und das ist natürlich Quatsch, denn Spanisch und Französisch wären da eben auch nur voneinander Dialekte. Alexanders Nachfolger, Alexander II. Und Nikolaus II., die haben an diesem ukrainischen Sprachenverbot immer noch festgehalten. Und sie wussten natürlich sehr klar, dass sich eine Nation eben auch über die Sprache identifiziert. Putins Darstellung, dass die Ukraine als, und jetzt zitiere ich, Wladimir Lenin-Ukraine bezeichnet werden kann, ist völlig falsch, denn Lenin hat sofort aus der unabhängigen Ukraine eine sozialistische ukrainische Sowjetrepublik gemacht. Das heißt also, die Bestrebungen, die es durchaus gab von der Ukraine, die werden genau zwei Wochen, dass dieses Land 1918 unabhängig sein konnte, ein eigenständiges Land sein konnte. Und wogegen Putin auch interessanterweise vorgeht, ist, er wettert in dieser Rede gegen die Vorgehensweise von den bolschewistischen, wie er sagt, Führern. Das ist eine Ausdrucksweise, die lässt aufmerken. Die hätten nämlich den Sowjetrepubliken ein Recht auf Selbstbestimmung bis hin zur Sezession eingeräumt. Und natürlich weiß Putin, das weiß jeder, wusste jeder in der Sowjetunion, dass dieses Recht niemals wirklich existiert hat. Aber dass man das überhaupt irgendwie vermerkt auf einem Papier mal festhält, das nennt Putin einfach Wahnsinn. Und er sagt, er kann den bolschewistischen Führern, und da meint er Lenin, Stalin, die nennt er beide, aber auch Gorbatschow, nicht verzeihen, denn sie hätten den Zusammenbruch des historischen Russlands, der UdSSR, auf dem Gewissen. Und mit diesem Geschichtsverständnis, das ist jetzt ganz wichtig, ist es wirklich eine Sache in anderen Ländern, zum Beispiel in Belarus oder in Kasachstan, ehemaligen Sowjetrepubliken, mal zu überlegen, was das eigentlich für sie bedeuten könnte. Es könnte sein, dass Putin dieses Geschichtsverständnis auch nach der Ukraine oder über die Ukraine hinaus, Georgien haben wir ja schon 2008 erlebt, auch noch anwendet und seine Expansionspolitik auch in andere Richtungen noch fortführt.
Sabine Adler, die ukrainische Führung verhält sich bisher besonnen und tappt nicht in die Falle einer militärischen Antwort auf die russische Rechtsbeugung. Der ukrainische Außenminister Kuleba begrüßte die Entscheidung der Bundesregierung, dass die deutsch-russische Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 vorerst nicht in Betrieb gehen soll. Andrea Beer.
Ich verstehe richtig, dass Sie bereit sind zu kämpfen, blafft die Moderatorin des russischen Staatsfernsehens Denis Puschilin an, den selbsternannten Präsidenten der Separatisten im besetzten Gebiet um die Stadt Donetsk. Sie werden die ukrainische Armee mithilfe der russischen Armee zurückdrängen müssen, so die Moderatorin weiter. Kommt Zeit, kommt Rat, so der Separatistenführer. Während heute ein begeisterter Autokonvoi mit wehenden russischen Fahnen durch die Stadt Donetsk fährt, geht es weiter auch um die Frage, welche Gebiete rund um Donetsk und Luhansk nun genau von Russland als unabhängig anerkannt wurden. Unter anderem davon könnte abhängen, wo eine weitere militärische Auseinandersetzung im Osten der Ukraine droht, unter möglicher offener Beteiligung russischer Truppen. Denis Puschilin. Natürlich können wir nicht ausschließen, dass wir die Hilfe der Russischen Föderation brauchen. Das beschäftigt auch Andriy Baumeister aus Kiew, der gerade am Parlament vorbeiläuft. Alles hängt doch davon ab, ob Putin sich für einen weiteren Schritt nach vorne entscheiden würde. Die vergangene Nacht war besorgniserregend. Die Rede unseres Präsidenten bei der Sicherheitskonferenz in München hat mir nicht gut gefallen. Aber vergangene Nacht war er ziemlich nüchtern und ich bin damit zufrieden. Wir waren wirklich alle aufgeregt. Und diese Woche wird in der Tat entscheidend sein. Wir werden beobachten, was passiert. Die Führung in Kiew fordert seit Monaten vehement Sanktionen gegenüber Russland. Dass Nord Stream 2 nun auf Eis liegt, ist für sie elementar. Auf Regierungsseite reagierte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba als einer der ersten darauf. Moralisch und politisch sei dies in den aktuellen Umständen ein guter Schritt. Auch Präsident Volodymyr Zelensky hatte erneut harte Sanktionen gegen Russland gefordert. Wir sehen einen Angriff auf die Souveränität und Integrität unseres Landes. Das ist doch eindeutig. Ich habe eine Anfrage des Außenministeriums, die Frage des Abbruchs der diplomatischen Beziehungen zu prüfen zwischen der Ukraine und der Russischen Föderation. Wir verstehen die Anerkennung als eine juristische Aggression, die eine Grundlage schafft für eine weitere Eskalation von Seiten Russlands und der Rebellen, die sich auf den vorübergehend eroberten ukrainischen Territorien befinden. In einer intensiven Parlamentsdebatte verurteilten Vertreter von Opposition und Regierung unterdessen unisono die Anerkennung der besetzten Gebiete im Osten des Landes durch Russland. Oppositionspolitikerin Julia Timoschenko sagte, es habe eine Invasion russischer Truppen gegeben. Dies sei nur der Beginn des Angriffs auf die staatliche Souveränität.
Andrea Beer berichtete, dass Nord Stream 2 zunächst eine leere Röhre bleibt, hat auch die US-Regierung gelobt. Unmittelbar nach der Erklärung des russischen Präsidenten, die Separatistengebiete in der Ostukraine anzuerkennen, wurden in Washington bereits Sanktionen gegen die selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk verhängt. Denen sollen Strafmaßnahmen gegen Russland folgen. Thorsten Teichmann.
Bidens stellvertretender nationaler Sicherheitsberater Jonathan Feiner wies Kritik zurück, die US-Regierung hätte bisher nicht eindeutig reagiert. Zum dritten oder vierten Mal, ich nenne es eine Invasion. Wir reagieren deutlich darauf, mit Sanktionen gegen Russland, die in den kommenden Stunden verkündet werden. Wir haben innerhalb von Minuten reagiert, nachdem der russische Präsident Putin diese Republiken gestern zu unabhängigen Staaten erklärt hatte. In der vergangenen Nacht hatte sich ein Vertreter der Regierung noch mehr Zeit erbeten. Immer wieder erklärte er im Gespräch mit Journalisten, die Vereinigten Staaten würden beobachten und abschätzen, wie sich Russland in den kommenden Stunden verhält. Sanktionen seien erlassen worden und es werde wahrscheinlich weitere Strafmaßnahmen geben, so die Erklärung. Das Wort Einmarsch, Invasion, fiel dabei nicht. US-Präsident Joe Biden klang auf einer Pressekonferenz im Januar so, als mache er einen Unterschied zwischen einem Überfall auf die Ukraine und kleineren Grenzverletzungen durch die russische Armee.
Russia will be held accountable. If it invades, and it depends on what it does.
Russland wird zur Verantwortung gezogen, wenn es einmarschiert. Und das ist abhängig davon, was es tut, ob es ein kleinerer Überfall ist und wir diskutieren, was zu tun ist oder nicht. Aber wenn sie das durchziehen, wozu sie mit ihrer Armee entlang der Grenze in der Lage sind, wird es eine Katastrophe für Russland.
It is going to be a disaster for Russia.
Das Weiße Haus bemühte sich später, den Eindruck zu zerstreuen, eine Verletzung der ukrainischen Grenze sei verhandelbar. Aber alle fragen nun, wie schätzt Biden die Anerkennung und die Entsendung zusätzlicher Soldaten in die sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk durch Moskau ein? Was ist mit Moskaus Anspruch, dass auch Gebiete der Ukraine dazugehören, die bisher nicht von den Separatisten gehalten werden? Ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin, wie es noch am Wochenende möglich schien, ist jetzt aber erst einmal vom Tisch, sagte Sicherheitsberater Jack Sullivan im Fernsehsender ABC.
He would be prepared to meet with President Putin if President Putin stood down from his invasion.
Biden wäre bereit zu einem Treffen, wenn Präsident Putin auf seinen Überfall verzichtet. Aber im Moment können wir nichts anderes sagen, als dass die Zeichen am Boden darauf hindeuten, dass Russland weiter vorrückt.
Russia is still moving forward.
Biden hatte immer wieder gesagt, dass es auch für die US-Amerikaner Konsequenzen haben kann, wenn Russland ein weiteres Mal in die Ukraine einmarschiert. Die Preise für Erdgas und Benzin sind bereits angestiegen. US-Senator Richard Blumenthal verlangte schon, die Steuer auf Benzin auszusetzen.
Gasoline for cars is an essential.
Benzin für Autos ist eine Grundlage für den Alltag, deshalb sollte die Steuer ausgesetzt werden. Auch Aluminium, Nickel und Getreide, Produkte, die sowohl aus Russland als auch aus der Ukraine kommen, werden teurer. In einer Umfrage des Fernsehsenders CBS sprachen sich 53% der befragten Amerikaner dafür aus, dass sich die Vereinigten Staaten aus dem Konflikt heraushalten. 43% erklärten, ihrer Meinung nach solle Washington die Ukraine unterstützen. Eine Aussage, die vor allem von Anhängern der US-Demokraten unterstützt wird.
Thorsten Teichmann. Jens Stoltenberg sprach heute vom gefährlichsten Augenblick für Europas Sicherheit seit einer Generation, betonte aber auch, dass Europa und Nordamerika zusammenstehen würden mit der Verpflichtung zum gegenseitigen Schutz. Wir hören den NATO-Generalsekretär.
This is the most dangerous moment in European security for a generation. But Europe and North America continue to stand strong together in NATO. United and committed to defend and protect each other.
Auch die EU-Kommission wurde in den vergangenen Tagen nicht müde zu betonen, dass eine Verschärfung der Lage in der Ukraine der Putin-Regierung in Rechnung gestellt werden würde. Wenn es das gemeinsame Haus Europa gibt, das nach der deutschen Vereinigung häufig beschrieben wurde, dann hat die russische Anerkennung von Rebellenherrschaftsgebieten den europäischen Haus Segen in eine gefährliche Schieflage befördert. Brüssel möchte dabei nicht zuschauen. Die Außenministerin und Außenminister ebenso wenig. Sie trafen sich heute in Paris. Peter Kapern, zeichnen sich Strafmaßnahmen ab?
Ja, ich kann bestätigen, dass sich die Außenminister nach gut zweistündigen Beratungen einstimmig für die Verhängung von Sanktionen gegen Russland entschieden haben. Das hat der französische Außenminister Yves Le Drian vor wenigen Minuten in einer Pressekonferenz bestätigt. Unglücklicherweise, Herr Heinemann, kann ich Ihnen noch nicht genau sagen, wie diese Sanktionen denn explizit aussehen. Neben Le Drian steht nämlich Josep Borrell, der EU-Chefdiplomat, und der hat einen Zettel in der Hand und der liest nun in dieser Sekunde, in der wir uns unterhalten, vor, welche Sanktionen es exakt sind. Was ich Ihnen mitteilen kann, ist, dass Personen sanktioniert werden, gelistet werden, die an Zustandekommen der Anerkennung der Separatistenrepubliken beteiligt waren. Den Tag über war davon in Brüssel sogar die Rede, dass dies alle Duma-Abgeordneten beispielsweise treffen könnte, die gestern mit Ja gestimmt haben. Also mehrere hundert Personen wären das. Es werden Banken sanktioniert. Da steht fest, Banken, die illegale Aktivitäten der russischen Armee im Osten der Ukraine und anderer russischer Organisationen dort finanzieren. Es wird Handelssanktionen geben gegen diese abtrünnigen Republiken. Vor allem aber, und das ist eine Sanktion, die mir so aus dem Repertoire der Europäischen Union noch nicht bekannt ist, vor allem aber wird der russischen Regierung und dem russischen Staat der Zugang zu europäischen Finanz- und Kapitalmärkten abgeschnitten. Sie haben keinen Zugriff mehr künftig auf die Dienstleistungen, die dort angeboten werden. Und das betrifft vor allem die Platzierung russischer Staatsanleihen. Das heißt, der russische Staat wird große Schwierigkeiten bekommen. Eigentlich wird es ihm unmöglich gemacht werden, seine Staatsanleihen in Europa noch zu platzieren.
Peter Kapern aus Brüssel. Olaf Scholzens Reise nach Moskau ließ Hoffnung aufkeimen. Zwar musste der Bundeskanzler auch an Putins beinahe unendlichem Tisch Platz nehmen. Gast und Gastgeber traten anschließend vor die Presse und Putin sagte eben nicht nur Njet. Der Weg zu Verhandlungen schien sich abzuzeichnen. Tempi passati, können wir heute sagen. Enttäuschung und Entschlossenheit in Berlin. Und eine Fußnote sollte auch nicht vergessen werden. Die SPD muss sich einmal mehr überlegen, wie sie mit Parteifreund Gerhard Schröder umgehen will, wenn der Altbundeskanzler bald seine nächsten Posten in der russischen Energiewirtschaft antreten wird. Frank Capellan berichtet.
Über Wochen windet sich der Kanzler, das Wort Nord Stream überhaupt in den Mund zu nehmen. Dabei hatte US-Präsident Joe Biden wohl von Anfang an seine Zusage, das Pipeline-Projekt zu stoppen, sollten russische Soldaten auf ukrainisches Territorium vordringen. Eben diese veränderte Lage haben wir nun, betont Olaf Scholz am Mittag. Nord Stream 2 darf nicht in Betrieb gehen.
Ich habe das Bundeswirtschaftsministerium heute gebeten, den bestehenden Bericht zur Analyse der Versorgungssicherheit bei der Bundesnetzagentur zurückzuziehen, damit jetzt keine Zertifizierung der Pipeline erfolgen kann. Und ohne diese Zertifizierung kann Nord Stream 2 ja nicht in Betrieb gehen.
Die Grünen hatten am schärfsten darauf gedrungen, das Projekt zu stoppen. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, lange Zeit renommierter Außenpolitiker seiner Partei, macht schon am Morgen im Deutschlandfunk klar, dass die neue Pipeline erst einmal auf Eis liegt.
Das war immer unsere Position, daran hat sich nichts geändert. Spätestens jetzt ist doch der Zeitpunkt da, dieses Projekt auf Halt zu stellen.
Zustimmung auch von der Union. Jetzt bloß keine Salamitaktik, nur ein wenig Sanktionen, das reicht nicht, meint CDU-Außenpolitiker Jürgen Hart.
Es muss bereits ab morgen in Moskau für diejenigen, die Geschäfte machen mit dem Westen, spürbar sein, dass sich die Welt verändert hat.
Annalena Baerbock trifft sich in Paris mit ihren EU-Kollegen und ruft eine Extrarunde mit den Außenministern der G7-Staaten ein.
Wir verurteilen gemeinsam und geschlossen diesen Bruch des Völkerrechts. Und wir würden Sanktionen auf den Weg bringen, die koordiniert sind und die weiter verschärft werden können.
Die Verteidigungsministerin wiederum ist gerade in Litauen, besucht das aufgestockte Kontingent der Bundeswehr. 900 statt bisher 550 Soldaten sind nun vor Ort. Waffen für die Ukraine wird es nicht geben, wiederholt Christine Lambrecht. Aber die Sozialdemokratin stellt weitere deutsche Soldaten für das Baltikum in Aussicht. Frank-Walter Steinmeier meldet sich aus Afrika zu Wort. Als Außenminister hat er das Minsker Abkommen 2015 verhandelt. Jetzt muss der Bundespräsident erkennen, dass es tot ist.
Mit der Vernichtung des Minsker Abkommens, der einzigen Grundlage, auf der Gespräche immerhin noch stattgefunden haben für eine friedliche Konfliktlösung, ist diese Grundlage weggefallen.
Vizekanzler Robert Habeck tourt gerade durch Nordrhein-Westfalen. Es geht um den Umbau der Industrie zur Klimaneutralität. Es geht natürlich auch darum, dass Deutschland auf russisches Gas angewiesen sein wird. Der Energieminister muss nun irgendwie die Versorgung des Landes sicherstellen, auch ohne die neue Pipeline.
Krieg treibt die Preise, die fossilen Preise, nach oben.
Doch wie hoch wird der Preis von Wirtschaftssanktionen insgesamt für Deutschland sein? Gegenüber Phoenix wiegelt FDP-Außenexperte Alexander Graf Lambsdorff ab.
Das ist unklar, aber wir dürfen es auch nicht übertreiben. Also 2% der deutschen Exporte gehen nach Russland. Das wird unsere Volkswirtschaft sicher nicht aus den Angeln heben.
Olaf Scholz kündigt unterdessen an, dass er weiter mit Putin verhandeln will. Das Normandie-Format ist nicht tot, bekräftigt der Kanzler. Gespräche zwischen Frankreich, Deutschland, Russland und der Ukraine könnten ein Blutvergießen verhindern.
Die Lage bleibt ja ernst. Das ist ja so, dass die Truppen immer noch da sind und dass sie alle ausreichend sind, um eine militärische Invasion der gesamten Ukraine durchzuführen.
Doch hat er selbst die Lage unterschätzt? Genau heute vor einer Woche ist Scholz in Moskau. Well done, Olaf, lobt ihn Parteichefin Saskia Esken, weil Putin ankündigt, Truppen abzuziehen. Für einen Moment stehen die Zeichen auf Entspannung. Als Scholz nach einer bevorstehenden Anerkennung von Luhansk und Donetsk gefragt wird, wischt er das vom Tisch.
Ich glaube, dass Sie da die Antwort überinterpretieren, aber werden wir ja sehen. Eine Anerkennung wäre ein Bruch der Minsker Vereinbarung. Und ich habe ja heute in einer Pressekonferenz mit jemandem gestanden, der dazu aufgefordert hat, sich an die Minsker Vereinbarung zu halten.
8 Tage ist das her, die Zeiten haben sich schnell geändert.
Frank Capellan aus unserem Hauptstadtstudio. Am Mittag wies der SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner bei uns im Deutschlandfunk den Vorwurf zurück, er habe zu viel Verständnis für Russlands gegenwärtige Regierung gezeigt.
Ich glaube nicht, dass man sagen kann, ich hätte Verständnis gehabt. Es gibt keine Sympathie für das autoritäre Regime von Herrn Putin. Das hat eher die AfD. Aber es bleibt ja dabei, dass das ein Konflikt ist, der nicht militärisch gelöst werden kann und auch nicht militärisch gelöst werden darf. Und deswegen ist Diplomatie immer richtig. Und wenn das jetzt nicht zum Erfolg geführt hat unmittelbar, dann spricht das immer noch nicht dagegen, dass man alle Anstrengungen unternimmt, um zu verhindern, dass es zu einem militärischen Konflikt mitten in Europa kommt und dass man an den Verhandlungstisch zurückkehrt bei Wahrung des Völkerrechts. Und diese Anerkennung von Donetsk und Lugansk durch Putin ist natürlich eine klare Verletzung des Völkerrechts. Da gibt es nichts zu streiten.
Diplomatie und nun eben auch Strafmaßnahmen. Sabine Adler, was haben Sanktionen gegen Russland bisher bewirkt?
Also man hat sich bisher in Moskau im Kreml immer dann sehr gefreut, wenn die EU und der Westen insgesamt sehr zögerlich waren, langsam in der Abstimmung und vor allem natürlich uneinig beim Beschließen von Sanktionen. Die Freude hat die EU Russland jetzt in den letzten Jahren nicht so gemacht. Aber all das, was verhängt wurde, das waren doch eher Nadelstiche, die man zwar spürt, aber irgendwie auch aushält. Was wirkungsvoll war, war die Verhinderung von Krediten für Investitionen, denn diese verzögerten Investitionen, die hätte man schon dringend gebraucht, um zum Beispiel Erdgas- und Ölförderstätten zu modernisieren oder überhaupt Industrien mal weg von den Rohstoffen zu schaffen. Da hat es also tatsächlich eine Einbuße gegeben für Russland. Auch wirkungsvoll war das Verbot für alle Produkte und alle Techniken, die den Ausbau von Infrastruktur auf der Krim betreffen. Das war wirkungsvoll, da hat sich doch so manche Entwicklung deshalb auch sehr verlangsamt. Und insgesamt wäre Russlands Wirtschaftskraft vermutlich ohne Sanktionen, so sagen Experten, ungefähr 3% höher ausgefallen. Was diese persönlichen Sanktionen gegen Funktionäre und Oligarchen angeht, wie das ja jetzt auch wieder erwogen wird. Die finden das natürlich privat sehr ärgerlich, aber man muss sagen, da die ja nicht die Entscheidungen treffen, sondern einfach immer in stiller Ergebenheit entweder mitfinanzieren oder abnicken, hat das keine Auswirkung auf politische Entscheidungen. Und eins muss man unbedingt noch erwähnen, Russland hat es auch geschafft, die Gegensanktionen, also den Stopp der Lebensmittelexporte aus der Europäischen Union als Schuld des Westens darzustellen. Also wenn es jetzt sozusagen keinen Käse gibt und keinen Wein gibt in den russischen Supermärkten, dann verbuchen das die Russinnen und Russen häufig da unter Sanktionen. Also der Westen würde ihnen das vorenthalten, was mitnichten der Fall ist. Und worüber man vielleicht auch noch sprechen müsste, ist Gazprom als größter staatlicher Gasförderer und Lieferant ist ja unter anderem auch Sponsor, unter anderem der UEFA-Fußballmeisterschaften. Da wird sicherlich noch mal genauer hingeguckt werden müssen. Das könnte sein, dass das doch ein Pieks ist, der ein bisschen mehr wehtut.
Sabine Adler. International Beachtung, wir haben es eben schon erwähnt, erfuhr heute vor allen Dingen eben die Ankündigung des Bundeskanzlers, dass die Gaspipeline Nord Stream 2 vorläufig nicht in Betrieb genommen wird. Nachbarstaaten und auch geografisch entferntere politische Verbündete betrachteten dieses Vorhaben schon lange misstrauisch und kopfschüttelnd. Jörg Münchenberg über beschlossene und noch zu beschließende Strafmaßnahmen.
Selbst der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft, traditionell Russland sehr zu und Sanktionen abgeneigt, fand heute relativ deutliche Worte. Die Anerkennung der ostukrainischen Separatistengebiete durch Russland stelle eine klare Verletzung der territorialen Integrität der Ukraine dar, heißt es in einer Stellungnahme. Russland müsse an den Verhandlungstisch zurückkehren. Ein für Anfang März geplantes virtuelles Treffen mit Putin wurde laut Verband erst einmal abgesagt. Immerhin beliefen sich die deutschen Exporte nach Russland im Jahr 2020 auf 23 Milliarden Euro. Das waren vor allem Maschinen, chemische Erzeugnisse, Autos und Autoteile und Elektrotechnik. Russland schafft es damit allerdings nicht auf die Top-10-Liste der deutschen Exporte. Umgekehrt lieferte Russland Waren und Rohstoffe für 22 Milliarden Euro, vor allem Gas, Petrochemie und Metalle. Hier allerdings ist die Abhängigkeit enorm, deckt doch Russland bislang 55% des deutschen Gasbedarfs. Kurzfristig dürften die Energiepreise wohl erst einmal steigen, räumte heute auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen ein.
Zu erwarten ist, dass militärische Konflikte, in die ein Land eingebunden ist, das einer der großen Gaslieferanten ist, den Gaspreis nach oben treiben wird. Einfach, weil Märkte spekulationsanfällig sind. Und die Preise eben auch immer eine Wette auf die Zukunft. Und wenn die Zukunft ungewisser ist, ist zu befürchten, dass die Preise nach oben gehen.
Dazu kommt, dass die deutschen Gasspeicher derzeit nur zu 31% gefüllt sind. Steigende Rohstoffpreise dürfte aber auch die Produktion verteuern und damit die Inflation weiter antreiben. Immerhin ist zuletzt das Flüssiggasangebot durch andere Länder deutlich gestiegen. Westliche Sanktionen gegen Russland würden auch andere Branchen in Europa treffen, sagt der Osteuropa-Forscher Wassily Astrov vom Wiener Institut für internationale Wirtschaftsvergleiche gegenüber diesem Programm.
Wenn wir zum Beispiel über die Finanzsanktionen reden, dann natürlich wären die westlichen Banken betroffen, die in Russland aktiv sind. Ja, das sind die deutschen Banken, das sind die französischen Banken, das sind die österreichischen Banken. Wenn wir zum Beispiel über die Einschränkung von Hightech-Exporten nach Russland reden, dann wären vor allem Länder wie Deutschland betroffen, weil sie eben relativ viele Hightech-Produkte nach Russland exportieren.
Umgekehrt würden Strafmaßnahmen gegen Personen aus dem Umfeld Putins oder Beschränkungen am Anleihemarkt kaum Wirkung zeigen, meint der Wirtschaftsexperte. Zum einen gäbe es eine große Loyalität gegenüber dem russischen Präsidenten. Zudem hat Russland nur eine geringe Staatsverschuldung und verfügt über gewaltige Devisenreserven in Höhe von rund 640 Milliarden Dollar. Dagegen hätten Sanktionen gegen die russischen Energieexporte enorme Auswirkungen, sagt Fachmann Astrov.
Die russische Wirtschaft ist extrem von Energieexporten abhängig und speziell auch das russische Budget. Also ca. 40% aller Steuereinnahmen, die kommen aus dem Energiesektor. Das würde Russland am meisten schaden. Aber das wäre eine nukleare Option. Also nicht nur für Russland, aber auch für die EU.
Ist doch nicht nur Deutschland, sondern die gesamte EU enorm abhängig von russischen Energielieferungen. Dass Nord Stream 2 jetzt von der Bundesregierung auf Eis gelegt worden ist, halten viele Experten zunächst für eine wichtige symbolische Maßnahme. Unmittelbare Auswirkungen auf die deutsche Gasversorgung seien nicht zu befürchten, sagt etwa Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
Für Deutschland ist es weniger dramatisch. Wir benötigen diese Pipeline ohnehin nicht. Sie ist unnötig, sie ist unrentabel, sie widerspricht auch den Klimazielen. Wir müssen eher jetzt schneller werden, was den Ausbau der erneuerbaren Energien angeht.
Auch für Russland sei das vorläufige Aus für die Pipeline verkraftbar, sagt Osteuropa-Experte Astrov. Schließlich sei es Moskau vorrangig zunächst darum gegangen, die Ukraine als Gastransitland zu umgehen. Zudem dürfte Putin diese Strafmaßnahme des Westens längst eingepreist haben.
Jörg Münchenberg aus unserem Hauptstadtstudio. Sie hören die Informationen am Abend. Heute bis 19 Uhr wegen der Russland- und Putin-Krise entfällt unser Hintergrund ausnahmsweise. 5 russische Banken möchte die britische Regierung sanktionieren, zudem 3 wohlhabende russische Staatsbürger, deren materielles Wohlergehen sich aus ihrer Nähe zu Wladimir Putin speist. Christoph Brössel.
Premierminister Johnson kündigte Sanktionen für 5 russische Banken an. Außerdem werden Maßnahmen ergriffen gegen 3 Personen, die enge Verbindungen zu Russlands Präsident Putin haben sollen. Die Vermögen dieser Personen werden eingefroren, sie sollen nicht mehr einreisen dürfen. Johnson sagte im Unterhaus des Parlaments, dies sei die erste Tranche von Sanktionen. Weitere könnten folgen. Er ergänzte, Putin bereite eine groß angelegte Offensive vor. In der Debatte im Unterhaus begrüßte Johnson die Ankündigung der Bundesregierung, die Zertifizierung der Pipeline Nord Stream 2 auszusetzen. Johnson räumte ein, der Westen habe nach der russischen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim 2014 versagt. Europa habe zu wenig getan, um sich vom russischen Öl und Gas zu lösen. Die Opposition im Unterhaus befürwortet die Sanktionen der Regierung. Es gehe jetzt darum, Geschlossenheit zu zeigen, sagte Labour-Chef Keir Starmer. Er kritisierte, dass die britische Regierung versäumt habe, den Zufluss von Schwarzgeld aus Russland nach Großbritannien zu unterbinden. Die Regierung hat entsprechende Maßnahmen angekündigt. Schlupflöcher für Geldwäsche und Investitionen aus Russland über Tarnfirmen sind seit Jahren bekannt.
Christoph Brössel berichtete. Natürlich blicken auch die ukrainischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die im Ausland leben, voller Sorge in die Heimat. In Berlin gingen heute Menschen auf die Straße. Claudia van Laak ist unsere Landeskorrespondentin in der Hauptstadt. Frau van Laak, wo wurde demonstriert und was haben Ihnen die Menschen gesagt?
Ja, es wurde direkt demonstriert vor der russischen Botschaft am Boulevard unter den Linden noch bis 21 Uhr. Blau und Gelb, das sind die Farben, die davor herrschen, die ukrainische Fahne. Ich habe Plakate gesehen, auf denen stand Stopp Putin, Stopp War. Dann Russland raus aus der Ukraine, raus aus Georgien, Belarus und Moldawien. Und auch Putin bedeutet Krieg, die Ukraine wird widerstehen.
Weil man nicht im Sessel sitzen bleiben kann, wenn es unweit von uns brennt. Wer letzte Nacht die Rede Putins gehört hat, muss denken, ein Geisteskranker hat sich da vor die Medien gesetzt. Jedes Wort schien aus einer Lüge Wahrheit machen zu wollen. Es ist so unglaublich völkerrechtswidrig, so aggressiv. Also wir können hier nicht viel tun, aber auf die Straße kann man gehen.
Es ist eine Gruppe Exil-Ukrainer, junger Exil-Ukrainer, die hat sich erst vor kurzem zusammengefunden und hat heute spontan zu dieser Demonstration aufgerufen. Die junge Generation, die ihre Stimme hier erhebt. Und alle haben Eltern, haben Großeltern in der Ukraine und ihre Sorgen sind sehr groß, haben sie mir erzählt.
Meine Familie lebt in Kiew. Mein Vater bereitet sich auf den Krieg vor. Mein Vater hat alles eingekauft, was er braucht, um in den Wald zu gehen. Um sich zu verstecken erstmal, in erster Linie.
Meine Familie lebt noch in der Ukraine und ich habe große Sorgen.
Wir haben täglich Kontakt. Ich bin schon 35 Jahre alt. Mein Papa ist schon über 60. Er hat auch Schlaganfall gehabt. Es ist nicht auch immer so, dass ich kann einfach nur von heute bis morgen meine ganze Familie woanders in Sicherheit bringen.
Ich bin tatsächlich heute früh aus Lemberg zurückgekommen und die Atmosphäre dort ist sehr angespannt. In dieser Situation auf Dauer zu leben, ist sehr anstrengend.
Der vorläufige Stopp für die Erdgaspipeline Nord Stream 2 war natürlich Thema auf der Demonstration. Und da sagen die Ukrainerinnen und Ukrainer, das war die richtige Reaktion. Sie sei allerdings längst überfällig gewesen. Und sie haben klare Forderungen, was Deutschland jetzt tun müsse.
Deutschland soll sich ganz geschlossen dagegen richten. Heute sind wir zum Beispiel schon mal sehr viele und das ist gut.
Wir wünschen die Sanktionen schon jetzt und nicht, wenn es sich noch mehr als eine komplette Invasion verbreitet. Wir wollen endlich die Waffen von Deutschland auch bekommen.
Ganz wichtig ist, einfach der Wahrheit in die Augen zu gucken und die Sachen mit eigenem Namen zu nennen, weil die russische Propaganda ist massiv auch hier verbreitet. Die Fakten werden verdreht und das erschwert auch viele politische Entscheidungen.
Dieser Demonstration heute Abend haben sich auch 4 große politische Jugendorganisationen angeschlossen. Die Junge Union, die Jusos, die Grüne Jugend und die Jungen Liberalen. Sie stehen hier gemeinsam noch bis 21 Uhr an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer gegen Putin.
Unsere Landeskorrespondentin Claudia van Laak direkt aus Berlin. Sabine Adler begleitet uns durch diese Informationen am Abend, unsere Russland- und Osteuropa-Expertin. Frau Adler, wir haben eben schon auf Wladimir Putins Rede geschaut. Wofür steht die Ukraine in der russischen Kultur?
Ja, die Ukraine ist ganz wichtig, was zum Beispiel den Gründungsmythos beider Länder angeht. Also wir müssen da auf die Kiewer Rus schauen. Da liegt sozusagen die Wiege der orthodoxen Kirche. Da liegt das spirituelle Zentrum der Ukraine, aber eben auch Russlands. Darauf rekrutiert Wladimir Putin ja auch immer wieder. Er verweist darauf immer wieder, dass das sozusagen die Wurzeln sind. Und das ist auch unbestreitbar eine Tatsache. Es ist auch so, dass die Ukraine als Land in ein sehr bäuerlich geprägtes Land ist, das aus unterschiedlichen Gründen, ich habe die ganz zu Anfang der Sendung schon mal angedeutet, in der Entwicklung nicht so schnell vorwärts gekommen ist wie Russland selbst. Das hat unter anderem an der Expansionspolitik der Zaren gelegen, die eben nicht erlaubt haben, dass eine Schulbildung in ukrainischer Sprache stattfindet. Ergo sind die Menschen über lange Jahre, Jahrhunderte nicht so gebildet gewesen, nicht so modern gewesen wie zum Beispiel in Russland. Das ist die Geschichte. In der neueren Zeit hat sich das dann während der Sowjetzeit vor allem sehr, sehr vermischt. Da ist ja die sowjetische Politik immer so gewesen, dass man Menschen aus ganz unterschiedlichen Sowjetrepubliken von A nach B versetzt hat, ganz unabhängig davon, wo ihre Wurzeln sind, welcher Nationalität sie sind. Und damit ist auch ein großes Nationalitätengemisch entstanden. So war das auch in der Ukraine. Da sind also nicht nur Russen hingekommen, da sind eben auch Kasachen und Gott weiß woher Menschen gekommen, die dann eben sozusagen als Ingenieure oder Aufbauarbeiter in der Industrie eingesetzt worden sind. Und in dieser Zeit sind natürlich sehr viele Mischehen entstanden und zwischen der Ukraine und Russland gibt es die wirklich, man kann wirklich fast sagen, fast in jeder Familie. Also man hat ganz, ganz enge Verbindungen, ganz freundschaftliche Verbindungen. Man hatte auch bis 2014 durchaus das Gefühl, dass es ein wirkliches Brudervolk ist, dass man sich extrem nahe steht.
China hat heute zur Zurückhaltung aufgerufen. Beide Seiten, Südkorea und Japan, haben die jüngsten Entwicklungen in der Krise verurteilt. Katrin Erdmann.
Die Ukraine ist geografisch von Ostasien weit entfernt. Doch natürlich verfolgt man auch hier ganz genau, was dort passiert. Südkorea setzte eine Dringlichkeitssitzung an. Mit dabei auch Präsident Moon Jae-in. Die Souveränität und das Staatsgebiet der Ukraine müssen respektiert werden. Die betreffenden Länder sollten durch Dialog versuchen, eine friedliche Lösung zu finden. Es wäre nicht gut, wenn sich die Situation entgegen der Appelle der internationalen Gemeinschaft zu einem militärischen Zusammenstoß ausweitet. Das hätte schwere Folgen für die Politik und die Wirtschaft, nicht nur für Europa, sondern für die ganze Welt. Jedes Land sollte sich um eine friedliche Lösung bemühen. Auch Südkorea werde dazu seinen Beitrag leisten, so Moon. Direkte Kritik an Russland vermied er aber. Der Präsident wies die entsprechenden Stellen für nationale Sicherheit und Wirtschaft an, Vorkehrungen zu treffen. Wir müssen die Auswirkungen der Ukraine-Krise auf unsere Wirtschaft beobachten. Unsere Beziehungen mit dem Land sind zwar nicht so stark, aber die Krise könnte auch uns treffen, wenn sie andauert und wenn die USA und andere westliche Staaten Sanktionen gegen Russland verhängen. Deutlicher als der südkoreanische Präsident äußerte sich Japans Regierung, Premierminister Fumio Kishida. Russlands Aktionen, einschließlich der Anerkennung der beiden ostukrainischen Gebiete, verletzen die Souveränität und die territoriale Integrität der Ukraine. Wir können das nicht annehmen und verurteilen das aufs Schärfste. Russland verstoße damit gegen internationales Recht und verletze das Minsker Abkommen, so der japanische Regierungschef weiter. Wir machen uns große Sorgen wegen der aktuellen Lage und werden das genau beobachten. Wir werden uns mit den anderen G7-Staaten und der internationalen Gemeinschaft abstimmen und entsprechend reagieren. Das schließt auch Sanktionen ein. Kishida spricht nicht zum ersten Mal von Sanktionen, wurde aber erneut nicht konkret. Zwischen Japan und Russland hatte sich der Ton zuletzt verschärft. Japan beansprucht die Inselgruppe der Kurilen, die jedoch nach dem Zweiten Weltkrieg der damaligen Sowjetunion zugeschlagen wurde.
Katrin Erdmann. Der Beschluss, innerhalb kurzer Zeit aus der Atomkraft und der Kohleverstromung auszusteigen, hat Deutschland in eine Abhängigkeit von Gaslieferungen befördert. Vor allem von russischem Gas. Die Bundesregierung blickt sich nach anderen Lieferanten um. Nadine Lindner.
Wie kommt Deutschland verlässlich und preiswert an Erdgas? Diese Frage nach der Versorgungssicherheit steht an einem Tag wie diesem im Mittelpunkt. Als eine Variante wird LNG diskutiert. Das Flüssigerdgas wird unter anderem in den USA oder Katar gefördert, doch es ist ein sperriger Hoffnungsträger. Der Transport ist aufwendig. Es wird auf minus 162 Grad tiefgekühlt, flüssig verschifft, zum Ausladen wieder erwärmt und in einen gasförmigen Zustand zurückversetzt. Es gibt deshalb erhebliche Zweifel an der Klimabilanz von LNG. Trotz allem wird er positiv gesehen, denn mit LNG könnte die Lieferantenseite für Gas diversifiziert werden. Derzeit kommt 55% des hier verbrauchten Gases aus Russland. Robert Habeck, grüner Wirtschaftsminister, heute während seines Besuchs in Nordrhein-Westfalen.
Die Einseitigkeit der Abhängigkeit von einem Lieferanten, der sich nun auch noch in den letzten Wochen und Monaten als geopolitisch unverlässlich oder nach eigenem Kalkül spielend erwiesen hat, die gilt es zu überwinden.
Grundsätzlich warnte Habeck, dass sich Deutschland auf höhere Gaspreise kurzfristig einstellen müsse. Ein weiteres Problem: Deutschland hat kein eigenes LNG-Terminal, wo die Schiffe anlanden könnten. Und auch wenn ein LNG-Terminal-Projekt in Niedersachsen nun Rückenwind bekommt, könnte es erst ab 2026, also in gut 4 Jahren, einsatzfähig sein, wenn alles glatt läuft. Es geht um den Standort in Stade. Johann Killinger ist geschäftsführender Gesellschafter der Hanseatic Energy Hub GmbH, die das Terminal plant. Er ging heute in der dpa davon aus, dass er die Genehmigungsunterlagen schon im Sommer abgeben kann und der Antragsprozess ins Rollen kommt. Später sollen die Anlagen zum Import von grünem Wasserstoff dienen. Ein zweiter LNG-Standort könnte in Brunsbüttel entstehen, doch es gibt Zweifel an der privatwirtschaftlichen Rentabilität. Eine Investitionsentscheidung wird seit Jahren verschoben. Ein Grund: In Europa gäbe es schon 26 LNG-Terminals, die mitgenutzt werden könnten. Schwierig ist auch die geplante neue Regulierung bei den 47 deutschen Speichern für Erdgas. Denn der aktuelle Zustand ist fatal. Der Füllstand der Gasspeicher liegt im Schnitt nur bei gut einem Drittel, sehr niedrig im Vergleich zu früher.
Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio. Sabine Adler, laut Minsker Abkommen müsste die ukrainische Regierung ja den Rebellengebieten Autonomie einräumen. Das ist mit der russischen Anerkennung vom Tisch. Minsk ist Geschichte. Hatte dieses Abkommen von 2015 jemals eine Chance?
Also dieser Minsker Prozess, der war für alle Seiten schwierig. Das lag vor allem daran, dass Russland von Anfang an ein ganz unehrlicher Partner war, weil es immer dann, wenn es gepasst hat, sich als nicht Teil dieses Konfliktes darstellte, sich aber immer wieder kommentierend einmischte und Forderungen aufstellte. Sie haben sie gerade genannt, nämlich die nach Autonomie. Im Minsker Abkommen klang das so, dass ein Referendum in den beiden Volksrepubliken Luhansk und Donetsk durchgeführt werden sollte. Das stieß in Kiew sehr sauer auf, weil man dieses Prozedere ja von der Krim aus kannte, dass ein Referendum durchgeführt wird, dessen Ausgang sozusagen schon klar ist, weil schon ein entsprechendes Regime vor Ort für den Ausgang dieser Abstimmung sorgen würde. Aber Minsk hatte doch zumindest den Vorteil, dass es immer wieder einen Rahmen war und geschaffen hat, bei dem man immer wieder mal zusammentraf und an einen Tisch kam. Das ist jetzt vorbei, das bleibt jetzt eigentlich nur noch im Normandie-Format. Und das, was jetzt eigentlich die große Sorge ist, ist, dass man nicht weiß, wie es weiterkommt, wie es weitergeht. Denn diese Republiken, die Präsident Putin gestern als unabhängig anerkannt hat, was er heute auch ratifiziert hat. Die werden über kurz oder lang den Antrag stellen, in Moskau, ähnlich wie bei der Krim, als sogenannte Subjekte, also Teil der Russischen Föderation, aufgenommen zu werden. Und wir können uns vielleicht noch daran erinnern, mit welchem Pomp das damals geschehen ist, als die Krim aufgenommen wurde. Ob es damit getan ist, wage ich zu bezweifeln, denn wir haben ja jetzt am heutigen Tag auch gesehen, wie massiv die russischen Streitkräfte sich weiter in Richtung ukrainische Grenze vorwärts bewegen, dass sie einmarschieren und dort eben nicht nur ein Besatzungsregime darstellen, sondern dass sie vom Donbass aus weiter voranschreiten und noch viel größere Teile der Ukraine besetzt halten können.
Sabine Adler zum Abschluss der Informationen am Abend mit Christoph Heinemann ab 20.30 Uhr. Unser Twitter-Space mit weiteren Russland-Expertinnen und Experten der Technik, der Redaktion und Ihnen danke.